So, auch von mir herzlich willkommen. Für mich ein sehr historischer Ort hier. Ja. Zum einen meine erste Andacht hier in der Berliner Gemeinde Christi, damals 91. War hier im Steglitz International. So ein paar von den alten Freunden sind noch da, die Dunkels, die Pötkes, die Brands. Die Kraters fliegen hier nach Berlin, haben gerade eine Wohnung gefunden. Alisa war damals noch ein Baby. Und andere natürlich. Genau, also ein historischer Ort, auch ganz persönlich. Ich habe hier meine Hochzeit gefeiert, 1998 mit Anja. Das ist für mich sehr besonders, hier zu sein. Und natürlich besonders hier zu sein, euch alle wieder zu sehen nach mehreren Wochen, ist für uns toll. Ich liebe diese Gottesdienste in Kleingruppen, aber die große Gruppe zu sehen, Freunde zu sehen, Geschwister zu sehen, die ich sonst nicht sehe, ist für mich toll. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Die Zeit, an Jesus zu denken und an das, was er für uns getan hat. Jetzt leben wir in einer ausgesprochen hektischen Zeit, in der Urlaubssaison ein bisschen ruhiger. Das E-Mail-Trommel feuert die Nachrichten, die man kriegt auf sozialen Medien oder asozialen Medien. All das lenkt uns ab und macht es uns echt schwer, uns zu konzentrieren. Selbst in der Gemeinde ist es häufig so, dass man sich umschaut und sagt, boah, hier gibt es Bedürfnisse, da müsste ich was tun, wo müsste ich als nächstes hinfahren? Und man vergisst, sich zu konzentrieren auf Jesus und das, was wirklich wesentlich ist. Und ich merke, wie häufig, wenn ich morgens meine Zeit mit Gott habe, ich überhaupt erstmal runterkommen muss, mich auf Gott einschießen muss, bevor ich überhaupt richtig dran denke und fühlen kann, wie groß Jesu Liebe für mich ist, was er für mich getan hat. Für mich hat das Leben geändert. Letzten Monat, Anfang des Monats, rief mich, ich bin Vorstand im ganz kleinen Institut, rief mich einer der Kollegen an und meinte, ach, wir im Vorstand haben uns überlegt, wir wollen noch bis Ende Dezember mit dir zusammenarbeiten, danach müssen wir mal gucken, Übergangsphase vielleicht. Seitdem habe ich ein neues Thema, was mich beschäftigt, weil wenn man 55 ist und im Lebenslauf des einen oder anderen Führungsposition steht, wird es relativ schwierig, Jobs zu finden. Und darum habe ich jeden Tag dieses Thema, was mich ablenkt. 3 Wochen Urlaub heißt 3 Wochen lang, konnte jeden Tag mein Gehirn drüber rattern. Und jeden Tag merke ich, dies ist im Wesentlichen eine Phase, Gott zu vertrauen. Und zu sagen, nach welchen Maßstäben ist das gar nicht so leicht, aber ich habe ja Gott. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder und lenkt mich ab. Und das ärgert mich dann natürlich, aber es lenkt mich ab. Und es zeigt mir etwas, nämlich für mich der völlig falsche Fokus. Völlig falscher Fokus. Und wenn ich dann ein Vorstellungsgespräch hatte und das lief gut, dann fühle ich mich super. Und wenn dann irgendwas kam, wo ich feststelle, oh, schwierig, dann fühle ich mich schlecht. So emotional kenne ich mich sonst nicht. Aber hier merke ich, der Fokus ist falsch. Ich konzentriere mich nicht auf das, was im Leben wirklich zählt. Jobs kommen und gehen, das wird auch bei mir so sein. Die Firmen, für die man arbeitet, existieren und verschwinden, das wird bei uns allen wahrscheinlich so sein. Martina, nicht die Arbeit. Und ich habe gedacht, wir hatten noch eine Umkehrserie. Die läuft dann ja noch. Eine Umkehrserie und ein der Themen in der Umkehrserie ist dann zu sagen, was sind die Dinge, von denen ich umkehren muss. Die Bibel lehrt uns, es gibt etwas, das heißt Hamartia auf Griechisch, die deutsche Übersetzung ist Sünde. Das Wort ist im jetzigen Sprachgebrauch etwas komisch geworden. Hat was Amüsantes, Verkehrssünder, Sünde gegen die Schlanklinie oder so. Mir anzusehen. Damals weniger, aber schon lange her. Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Das, was die Mauer baut zwischen uns und Gott und uns isoliert von Gott, von der Quelle allen Lebens und von der Quelle unserer Kraft. Und wir haben diese Sündenlisten in Galater 5 und die haben wir auch häufig durchgegangen und das ist auch gut so. Und in dieser Umkehrphase habe ich mal gesagt, was sind denn so die Dinge, die mich am meisten von Gott trennen? Und es sind nicht die Sachen aus Galater 5, ich habe da andere Sachen. Die Frustration über das, was in den Nachrichten kommt und die Gesellschaft, und wenn man es abgleicht mit Hintergrundwissen, führt bei mir eher zu Bitterkeit als zu Glauben. Ich schaue auf die Enttäuschung, statt aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zu sagen, der liefen schon immer Dinge schief, kein Wunder, die er ist erfüllt von Sünde, aber wir haben Jesus. Und ich sehe eher das Negative, als dass ich Gott sehe. Eine der Stellen, die wir hier gelesen haben, in dieser Umkehrserie, Lukas 10, Vers 20, fand ich sehr herausfordernd, in dem steht: Freut euch nicht, dass euch die Geister gehorchen, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das sind die Jünger, die ziehen aus, die treiben Geister aus, man hat Wunderheiler, nur viel effektiver, das konnte keiner der Ärzte damals, und die kriegen das hin, und Jesus sagt so, das ist doch gar nichts, freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht, das ist so viel mehr, als dass ihr das könnt, was all die Ärzte nicht können. Das hat mich herausgefordert, weil ich dachte, wow, das ist das, was mich von Gott entfernt. Nun kann man sagen, und das würde auch ein Psychologe sagen, ja, wenn Sie so negativ denken, da ist ja kein Wunder, dass Sie das runterzieht, und das stimmt natürlich auch. Das Problem hierbei ist, es trennt mich von Gott. Und Gott hat gesagt, ihr seid dazu geschaffen, Gemeinschaft mit mir zu haben, und wenn es etwas gibt, was ihr zulasst, was euch von mir trennt, das, was er Hamartieren nennt, Sünde, dann ist es etwas Schlimmes. Das ist etwas, was Gott, der total perfekt und rein ist, nicht einfach so akzeptieren kann. Ich denke von meiner Perspektive, ja, nicht gut, aber für Gottes Perspektive ist es ein Problem, weil Gott so rein und heilig ist. Und weil Gott so rein und heilig ist, hat er gesagt, diese Sünde, die ist tatsächlich schlimm. Und weil sie so schlimm ist, ist die einzige Art, sie vergeben zu bekommen, dass Blut vergossen wird, und zwar unschuldiges Blut. Das ist in unserer Gesellschaft uns etwas fremd, und es ist etwas, was wir, glaube ich, zumindest immer mal wieder verdrängen. Klar, das ist uns klar, aber die Heftigkeit davon geht einfach verloren. Gott ist heilig, wir kennen es vielleicht von Chipproduktion, da muss alles extrem rein sein, und wir kennen die Desinfektionsmittel, damit es rein ist. Blut ist so viel wertvoller als das. Und Gott hat gesagt, Sünde ist so schlimm, dass halt Blut vergossen werden muss, um sie zu tilgen. Und ich habe mal wieder viel gelesen, einen tollen Kommentar über das Alte Testament, und das Tolle am Alten Testament ist, das Zentrum des jüdischen Glaubens war die Stiftshütte, später der Tempel. Da wurden täglich Opfer dargebracht für Gott. Und die Leute konnten sehen an dem Blut, das da vergossen wurde, wie schlimm Sünde ist und wie wertvoll es ist, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deshalb lesen wir mal in Hebräer 9, Vers 18 bis 28. Ja. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot für Gebot vorgelesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, scharlachrote Wolle und ein Isterbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden, aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in einer von Menschenhand gemachten Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Jesus ist für uns aufgefahren in den Himmel, aber dazu musste er erst sterben. Ein sehr, sehr schmerzvoller Tod am Kreuz mit großen Qualen, sowohl physischer Art, wie auch der Trennung von Gott, wie auch dem Spott der Menschen um sich herum. Und Jesus hat all das ertragen, weil er uns so sehr liebt und weil er möchte, dass wir mit Gott zusammen sein können. Dass wir ein Leben führen können, das frei ist von Sünde. Dass wir ein Leben führen können, das frei ist von der Nichtigkeit der Welt. Wir nehmen jetzt Brot und Wein, stehen da drüben und da jeweils, und nutzen die Gelegenheit, an Jesus zu denken, an das große Wunder, das er vollbrachte, dass wir mit Gott im Reinen sein können, ohne dass da immer wieder geopfert werden muss. Und lass uns daran denken, wie wertvoll das ist, was es Jesus gekostet hat. Wenn wir mit dem Abendmahl fertig sind, dieser Teppich ist sehr schön und soll es auch bleiben. Wenn ihr also vermeiden könnt, dass diese kleinen Becherchen umkippen, wäre das toll. Am besten ineinander stecken und in den Reihen und nach außen gehen. Das wäre jetzt recht. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf Brot und Wein. Und ich bete noch. Jesus, danke, dass du für uns gekommen bist. Danke, dass du das große Wunder vollbracht hast, dass du dieses enorme Opfer gebracht hast, damit wir Vergebung bekommen können, damit wir rein sein können, damit wir dem heiligen Gott gegenüberstehen können und frei sein können. Danke, dass du uns so sehr liebst.